Herzlich willkommen zu der heutigen Sendung anlässlich vom Jahr der Gottgeweihten. Am Mikrofon ist Andrea Marti. Sie betet zu Gott mehrmals am Tag und sie haben versprochen, keusch, arm und gehorsam zu leben. Ja, das ist das Leben der Ordensleute. Und so gibt es auch im Kloster Mariastein eine Gemeinschaft von Benediktinern. Und vielleicht kennen Sie den Abt Peter von Suri, von einer Wallfahrt in Mariastein. Oder vielleicht haben Sie sogar die Fernsehsendung im Jahr 2003 auf Tele Basel gesehen, wo der Abt Peter gekocht hat. Ja, ich freue mich auf das Interview mit Ihnen, Abt Peter, und möchte Sie ganz herzlich bei Radio Maria willkommen heißen. Guten Morgen, Abt Peter.
Guten Tag, Frau Marti.
Schön. Abt Peter, was hätten Sie gesagt, wenn jemand Ihrer Schulkollegen oder Schulkollegin, wo ihr Kind war, gesagt hätte, Peter, ja, du gehst vielleicht mal ins Kloster. Was hätten Sie gesagt, Abt Peter?
Ich habe gar nicht recht gewusst, dass es Kloster ist damals. Und von dem her hätte ich wahrscheinlich gar nicht recht gewusst, dass ich antworten soll. Wir hatten in Solothurn ein Kapuzinerkloster, wir hatten mehrere Frauenklöster, aber ich hatte zu denen eigentlich keine spezielle Beziehung, überhaupt nicht.
Okay.
Ich hatte zwar in der Verwandtschaft einen, das war ein Cousin von meinem Vater, der war Benediktiner in Engelberg und der ist relativ, das ist immer wieder jemand auftaucht in Solothurn, in der Kutte, aber ich habe mir nicht gross vorgestellt, was das könnte sein oder wer das könnte sein. Also für mich war das gar kein Gedanke damals als Kind.
Dann sind wir dann gespannt, was Sie uns erzählen bei der Berufungsgeschichte. Das haben wir dann am Schluss von unserem Interview. Ich möchte kurz den Abt Peter noch vorstellen und nach dieser Vorstellung wird der Abt Peter uns das Kloster Mariastein und den Wallfahrtsort näher bringen. Also, der Abt Peter von Suri ist am 14. Juni 1950 in Solothurn geboren, hat Matura gemacht, Studium in Bern und Freiburg über Recht und Geschichte 1969 bis 1974. Dann 1974 ist er zu den Benediktinern, eben in Mariastein, gekommen. Und 1975 bis 1982 hat er Theologie und Kirchenrecht in Einsiedeln und Rom studiert. 1981 ist er dann zum Priester geweiht worden. Und zwischen 1982 und 1999 ist er Jugendseelsorger und Pfarrer im solothurnischen Leimental gewesen. Dann vom Jahr 2000 bis 2009 war er Schriftleiter der Zeitschrift Mariastein gewesen. Dann 2000 bis 2010 hatte er Tätigkeit inne am kirchlichen Ehegericht. Und zwischen 2000 und 2013 war er Dozent für Kirchenrecht an der Theologischen Schule des Klosters Einsiedeln. Und ja, seit dem Juni 2008 ist er Abt vom Mariastein. Und seit 2014 ist er Präsident von VOS, Vereinigung der höheren Ordensoberen der Schweiz. Ja, so ein kurzes Porträt über das Leben vom Abt Peter von Suri. Ja, und jetzt sind wir gespannt, wie Sie uns das Kloster vorstellen und auch den Wallfahrtsort. Und ich würde Ihnen einfach das Wort übergeben, Abt Peter.
Mhm, gern. Vielleicht, Sie haben das gerade gesagt, Mariastein, übrigens, das ist bei uns eigentlich der normale Akzent, wo wir sagen Mariastein, sondern wir sagen Mariastein, also auf dem letzten, der Akzent auf dem Wort Stein gesetzt, Mariastein. Oder wie Sie in Basel auch etwa noch sagen, Maria Gwecki, also Gwecki ist ein Stein. Mariastein ist eigentlich beides und das ist noch wichtig, ein bisschen auseinanderzuhalten auch. Es sind nämlich zwei religiöse Phänomene, die in Mariastein, ähnlich wie übrigens auch in Einsiedeln, beieinander sind, nämlich einerseits ein Kloster und auf der anderen Seite ein Wallfahrtsort. Und es gibt viele Klöster, die ohne Wallfahrtsort existieren. Und dann zum Beispiel Engelberg, das Kloster Engelberg, das ist ja kein Wallfahrtsort. Oder gibt es viele Wallfahrtsorte, grosse Wallfahrtsorte, wo es vielleicht auch irgendeine noch klösterliche Gemeinschaft gibt, aber die nicht so unmittelbar mit einem Kloster verbunden sind. Ich denke zum Beispiel an Sachseln, das ist ein wichtiger Wallfahrtsort in unserem Land, von Bruder Klaus. Aber dort ist kein Kloster. Und Maria Stei hat die Besonderheit, dass eigentlich beide religiöse Phänomene, Kloster und Wallfahrtsort, eine Einheit bilden. Und es ist auch noch interessant, einfach festzustellen, dass das Phänomen Wallfahrt nicht etwas exklusiv Katholisches ist oder exklusiv Christliches. Also gerade Wallfahrt gibt es eigentlich in vielen Religionen, ist eigentlich so ein urreligiöses Phänomen. Wenn wir denken an indische Subkontinente, im Hinduismus spielt die Wallfahrt eine ganz grosse Rolle. Das sind ganz gewaltige Wallfahrtsströme, die dort unterwegs sind, Menschen, die zu den heiligen Flüssen pilgern. Oder vielleicht bekannter die Wallfahrt der Muslimen nach Mekka, wo ja einer der 5 Punkte ist, wo zum rechtschaffenen Leben von einem Muslim gehört. Oder einer ist im Leben auf Mekka pilgert. Da gibt es viele Leute, das ist so in den letzten 20, 30 Jahren eigentlich auch ein ganz eigenartiges Phänomen. Leute, die nach Santiago de Compostela pilgern, Wallfahrten, auch viele Menschen, jetzt sind besonders religiös, die einfach die Erfahrung vom Wallfahren möchten machen. Und das ist eben noch spannend gewesen, in Maria Stei haben wir beides. Und es ist auch interessant gesehen, dass das eigentlich erst seit Mitte vom 17. Jahrhundert quasi so eine Symbiose bilden, das Kloster und der Wallfahrtsort. Weil im Jahr 1648 sind mehr Benediktiner von Bainville nach Maria Stei gezögert, kann man so sagen. Wir Benediktiner haben eigentlich ein Klöster gehabt in Bainville, oder wie wir auch sagen in unserer Gegend im Bible. Das ist am Nord Hang vom Jura am Passwangpass gelegen. Es ist im Solothurner Jura ein bisschen abgelegen. Und das Kloster, das Klöster kann man sagen, ist so um das Jahr 1100 dort gegründet worden. In einer Jura-Wälder. Ziemlich abgelegen, hat eine sehr wechselvolle Geschichten erlebt, ist sogar ausgestorben im 16. Jahrhundert. Und er hat die Stadt Solothurn geschaut, es hat zu Solothurn gehört, dass wenigstens die Verwaltung vom Klosterbetrieb können weitergeführt werden. Und dann ist es 100 Jahre später, Anfang vom 17. Jahrhundert, gelungen, wieder eine kleine Mönchsgemeinschaft herzubilden. Und er hat ja auch wieder können, Abt wählen, ganz junge Magler, ich glaube 27 Jahre alt, der findet dann Kiefer. Ist Abt worden von 6-7 Mönchen. Und dann hat gesehen, dass sie dort in dem abgelegenen Tal von Bainville wirtschaftlich keine solide Grundlage haben, dass sie etwas anderes suchen müssen. Und haben dann mit dem Bischof von Basel und mit der Stadt Solothurn da geschaut und haben dann der Wallfahrtsort Maria Stei eigentlich sich ausgelesen, um dort hinzugehen und dort eine Aufgabe auch zu übernehmen. Zu anderen Aufgaben, das hat von Anfang an auch zu den Aufgaben der Mönche gehört, in Bainville, dass sie auch Pfarrseelsorge betrieben haben. Und das ist mir noch wichtig, dass man eigentlich Pfarrseelsorge von Anfang an als etwas angeschaut hat, das durchaus mit dem klösterlichen Leben kann verbunden werden. Und das sind also die Mönche von Bainville, im Jahr 1648 auf Maria Stei gekommen. Und der Wallfahrtsort hat schon sicher 200, 300 Jahre lang existiert. Und mir erzählt sich eine Legende, die auch sagt, wieso ist es überhaupt zu einer Wallfahrt gekommen dort in Maria Stei. Es wird erzählt, dass ein Kind den Felsen abgestürzt ist, in einem Moment, wo seine Mutter nicht aufgepasst hat, wo im Hochsommer sich zum Mittag hat wollen, ein bisschen eine Pause gönnen, ist eingeschlafen und das Kind ist weggeschlichen und wie es im Jura an vielen Gegenden der Fall ist, es hat einen Felsabsturz, sogenannte Kluse, und das ist auch jetzt mal ein Schneiderfall, das Kind soll abgestürzt sein und von der Mutter Gottes wunderbar gerettet worden sein. Das ist übrigens eine Szene, die in unserer Klosterkirche an der Decke dargestellt ist. Es sind zwei schöne grosse Gemälde, die das Fallwunder festhalten. Zuerst das Grosse, wo das Kind runterfällt und aufgefangen wird von Engeln und aus dem Himmel oben runter schaut Maria, die Mutter Gottes, mit dem Jesuskind auf dem Arm. Und das Vorderbild zeigt, wie das Kind mit einem Blumenstrauß in der Hand zu seiner Mutter zurückkommt, was mit offenen Armen aufnimmt, weil sie ganz verzweifelt das Kind gesucht hat und schon gemeint hat, sie muss jetzt unten am Felsen tot auflesen. Das ist so der Ursprung von diesem Wallfahrtsort. Oder sind dann Leute dorthin gekommen, die auch um die Hilfe der Mutter Gottes gebeten haben. Und was eben dann speziell ist, in der Felswand innen hat es eine Höhle und dort innen ist eine der Mutter Gottes verehrt worden, in der Höhle. Und man hat dort einen Zugang schaffen mit einer Stege, die ist heute noch da. Die Stege hat 59 Stufen. Und dann kommt man in die Höhle, wo man dann später ausgebaut hat, zu einer Kapelle. Man hat sie zugemauert auf die offene Seite, damit sie ein bisschen geschützt ist. Und dort wird also jetzt Mutter Gottes verehrt, als unsere liebe Frau im Stein. Und dort ist auch das Gnadenbild. Das ist eine Figur, wo je nachdem, wie das Kirchenjahr ist, mit verschiedenen Kleidern geschmückt wird. Ein bisschen ähnlich wie in Einzelnen. Also jetzt im Advent trägt Mutter Gottes das Gnadenbild ein violettes Gewand. Und dann, zum Beispiel am 8. Dezember haben wir das Fest von der Maria Empfängnis gehabt. Dann kommt ein ganz strahlend weißes Kleid über. Und das Schöne, dass auch heute noch, je nachdem, Leute ein Kleid wollen stiften. Und wir haben auch schon erlebt, dass jemand das selber nähen wollte, aus Dankbarkeit zur Mutter Gottes. Was viel noch zu ergänzen ist, wir haben ja auch viele Leute unter den Pilgern, die ein bisschen Mühe haben mit dem Laufen oder mit dem Herzproblem haben, wo es zu mühsam wäre, die Stege runterlaufen und dann wieder auflaufen. Sie insgesamt nicht nur 59 Tritt, sondern bis man dann ganz oben ist, sind es insgesamt 80 Stufen. Und dann hat man vor, wir sind jetzt ungefähr 30 Jahre her, einen Lift eingebaut, wo also auch Leute mit dem Rollstuhl abgeführt werden oder wo sonst Schwierigkeiten haben mit dem Laufen. Und das wird natürlich rege benutzt. Ist für uns natürlich mit einem gewissen Aufwand verbunden, weil es muss immer jemand die Leute begleiten. Aber das gehört zu unserem Dienst an der Wallfahrt. Und wegen dem sind ja die Benediktiner dann gekommen, Mitte 17. Jahrhundert, und seither ist eigentlich die Betreuung von der Wallfahrt und dass wir für Pilgerinnen und Pilger da sind, eine von unseren wichtigsten Aufgaben. Wir haben neben noch eigentlich während Jahrhunderten andere Aufgaben gehabt. Wir haben, wie ich gesagt habe, Pfarreiseelsorge gehabt. Ich war selber auch noch Pfarrer gewesen, von 1982 bis 1999 und in der Umgebung. Das ist so ein Geleimetal, also in Hofstetten, Rodersdorf, Witteswil, Metzerle, das ist unsere Pfarrei und unsere Gemeinde. Und dort sind bis eigentlich von nicht allzu langer Zeit überall mitbrüder Pfarrer gewesen. Und ich kann sagen, das ist an sich eine schöne Aufgabe, eine schöne Ergänzung, auch Mönch zu sein und Pfarrer. Wir haben dann diese Aufgabe müssen niederlegen, weil wir die Leute nicht mehr hatten. Im Jahr 2008 ist der letzte Mitbruder zurückgekommen ins Kloster, wo er Pfarrer war. Er war Pfarrer in Beinwil, also in unserem Ursprung. Und dort ist eigentlich immer jemand von uns auch Pfarrer und jetzt nicht mehr. Das ist eigentlich für uns eine neue Situation, dass wir nie mehr Mitbrüder haben, die Pfarrer sind. Eine zweite Tätigkeit, auch während langer Zeit, ist die Schule gewesen. Wir hatten hier in Mariastein bis ins 19. Jahrhundert eine kleine Latinschule gehabt, die so vielleicht 20, 30 Buben haben in die Schule kommen, die dann auch mit uns mit dem Konvent gelebt haben. Und die haben auch die Aufgabe gehabt, in den Gottesdienst mitzusingen. Das ist immer eigentlich etwas, was man den Klöstern auch bei uns gepflegt hat, der Gesang, damit man die Liturgie feierlich und festlich können feiern. Und das ist eine ganz eigene Tradition auch bei uns, die dann sich auch spiegelt, zum Beispiel in der Bibliothek. Wir haben in den letzten Jahren unseren Bestand an Musikalien ganz neu organisiert. Das ist alles ein bisschen umgeordnet und auch nicht sachgemäß aufbewahrt gewesen. Und jetzt haben wir in den letzten Jahren das können, wirklich können aufarbeiten können, sodass wir jetzt wirklich eine sehr schöne Musikbibliothek haben, wo man auch im Internet nachschauen kann, wo jetzt noch die letzten Sachen katalogisiert werden. Also das spiegelt ein bisschen so auch die Geschichte von unserem Kloster und auch so die Schwerpunkte von unseren Tätigkeiten. Das ist so eigentlich so eine kleine Einführung in das, was Maria Stein ist. Also heute ist unsere Tätigkeit eigentlich eingeschränkt auf die Betreuung von der Wallfahrt. Wobei das ist eine sehr schöne und sehr wichtige Aufgabe, die uns auch kräftemässig immer wieder sehr fordert.
Danke für das Porträt, Abt Peter. Könnten Sie vielleicht uns ein bisschen aufzeigen, wie die Infrastruktur aussieht, vor allem für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch nie im Mariastein gewesen sind?
Ja, ich habe hier etwas gerne zu erzählen, sagen wir, vom Gebäudekomplex. Das ist einfach noch wichtig, dass man, wenn man das Wort Kloster hört, dass man sieht, dass sie ganz verschiedene Aspekte, die hier zusammenfließen in einem Wort. Also ein Aspekt ist, das Kloster ist ein Gebäudekomplex, wo seine Struktur hat, wo seine Besonderheiten hat, seine Eigenart. Das Kloster ist anders strukturiert als Gebäude, als zum Beispiel ein Spital oder eine Schule oder eine Fabrik oder was auch immer. Und eine wichtige Rolle spielt zum Beispiel im Kloster natürlich die Kirche. Das ist dort, wo die Mönche oder die Nonnen zusammenkommen zum gemeinsamen Gebet. Und das ist meistens in einem Teil, wo ein bisschen separiert ist vom Kirchenschiff. Das ist der Chor oder das Chorgestühl. Und das ist auch wie in Mariastein so, wenn man in der Kirche ist, sieht man, der vordere Teil, der ist abtrennt vom Kirchenschiff mit einem grossen Chorgitter. Ähnlich wie in Einsiedeln. Und hinter dem Chorgitter, also gegen Osten, ist dann der alte Hochaltar von 1680. Ist damals ein Geschenk gewesen, übrigens vom König Ludwig XIV., vom Sonderkönig von Frankreich. Wir sind ja ganz neu an der französischen Grenze. Gehören übrigens seit 500 Jahren gehört das Gebiet zur Stadt Solothurn, also zum Kanton Solothurn. Und da hat es immer enge Beziehungen gegeben, auch nach Frankreich. Und das Kirchenschiff ist dreischiffig, also das Mittelschiff und zwei Seitenschiff. Und das Kirchenschiff selber ist eigentlich ausgeschmückt worden, so wie man es jetzt sieht, erst Anfang vom 20. Jahrhundert. Und was sehr schön ist, man hat das eigentlich so können ausschmücken, dass beides präsent ist. Einerseits die Wallfahrt, wie ich gesagt habe, mit den Bildern an der Decke, wo die Legende darstellen. Und an der Seitenwand im Obergaden ist dargestellt, einerseits das Leben vom Heiligen Benedikt, also von unserem Mönchsvater, der die Klosterregel geschrieben hat im 6. Jahrhundert, der Heilige Benedikt von Nursia. Das ist unser Klostergründer, wenn man so will, oder unser Ordensgründer. Und sie Szenen aus seinem Leben dargestellt. Das Leben ist übrigens überliefert dank dem Papst Gregor dem Grossen, wo das so in schönen Episoden zusammengefasst hat, das Leben vom Heiligen Benedikt. Und dazwischen, zwischen den einzelnen Szenen, die waagrecht sind, sind senkrecht, die Mönche dargestellt, die in der Schweiz Benediktinerklöster gegründet haben. Zum Beispiel der Heilige Meinrad von Einsiedeln, der Gallus, wo Kloster St. Gallen gegründet hat, also eben der Gründer von Bainville, das ist der selige Esso. Und so kann man dort eigentlich die benediktinische Welt auch gesehen. Das Kloster selber als Gebäudekomplex hat sich im Laufe der Jahrhunderte sehr verändert. Es ist ein neues gebaut worden, es ist umgebaut worden. Es ist umfunktioniert worden. Und wir haben erst gerade ganz vor kurzem am letzten Montag bei uns in Mariastei einen sehr schönen und interessanten Anlass erlebt. Wir haben nämlich ein Buch vorstellen, wo die ganze Restaurierungsschicht vom Kloster Mariastei dokumentiert. Die kantonale Denkmalpflege erarbeitet das Buch und ist eben am letzten Montag der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Es ist nämlich so, unser Kloster ist im Kulturkampf im 19. Jahrhundert aufgehoben worden, 874, das ist der Höhepunkt vom Kulturkampf, ist im Kanton Solothurn, ist St. Urzenstift in Solothurn, Stift St. Leodegard in Schönewerth und das Kloster Mariastei ist aufgehoben worden. Und es war eine lange bewegte Geschichte, denn 1971 ist das Kloster den Mönchen zurückgegeben worden. Und von dort weg hat das Ganze müssen baulich komplett restauriert und saniert werden. Das war in einem sehr schlechten Zustand damals. Und das ist dann wirklich 30 Jahre lang eigentlich daran geschaffen worden. Bis ins Jahr 2000 ist unsere Kirche, die auch Titel Basilika trägt, innen renoviert worden. Und das ist jetzt in der Broschüre dokumentiert, sehr interessant, sehr viele Bilder. Und wer wirklich so interessiert ist, auch vom Denkmalpflegerischen her, wie geht man um mit so einem alten Gebäudekomplex, dann würde ich sehr empfehlen, das Buch und die Broschüre zu beziehen. Das kann man bei uns haben. Das eine ist zum Gebäude.
Schön, danke vielmals, Abt Peter. Ich möchte eine Choralschola einspielen, damit wir uns Gedanken machen über das, was der Abt Peter uns mit auf den Weg gegeben hat.
Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis, lauda. Adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, Vitalis miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum sancto spiritu, in gloria Dei Patris. Amen.
Ja, wir sind heute im Gespräch mit dem Abt Peter von Suri, vom Mariastei. Abt Peter, Sie haben eine sehr vielseitige Aufgabe und Tätigkeiten, Verantwortlichkeiten. Wie sieht das konkret aus?
Konkret ist unsere Klostergemeinschaft geprägt durch den Umstand, dass unser Altersdurchschnitt recht hoch ist. Also wir sind 22 Mitbrüder insgesamt und das Durchschnittsalter ist so 273. Und das bringt es mit sich, dass wir jetzt einfach als Gemeinschaft auch mehr und mehr mit uns selber beschäftigen. Durch den Umstand, dass mehrere Mitbrüder nicht mehr so zweg sind. Zum Beispiel kommt auch die Spitex jeden Tag zweimal zu uns, um der älteste Mitbruder medizinisch zu besorgen. Das hat einen grossen Vorteil für uns, dass der Bruder Josef bei uns kann sein und nicht in ein Pflegeheim zum Beispiel muss gehen. Auf der anderen Seite ist jetzt auch noch ein Mitbruder, der wohnt zwar nicht in Mariastein, der wohnt noch an einem anderen Ort. Und da sind wir jetzt gerade dran, einzuleiten, dass er in ein Altersheim kann übertreten. Und da haben wir andere Mitbrüder, die regelmäßig zum Doktor müssen oder Therapien müssen machen oder vielleicht auch ein paar Tage im Spital. Und das ist doch alles sehr aufwendig und wir sind ein bisschen abgelegen, wir sind mit dem ÖV, also mit dem öffentlichen Verkehr, schon erreichbar. Aber eben die ganzen Arztbesuche bedingen dann, dass praktisch immer wieder ein Mitbruder sollte zur Verfügung stehen, um den Transport können zu gewährleisten. Das ist einfach mittlerweile ein wichtiger Teil geworden in unserem täglichen Leben. Ein weiterer Punkt ist, dass wir, das ist jetzt vielleicht 3-4 Jahre her, gemerkt haben, das ganze Pensum von unserer Arbeit zu verbinden mit dem Gebet, das wird durch das zunehmende Alter fast nicht mehr zu bewältigen. Und da haben wir auch in unserem Tagesablauf gewisse Änderungen vorgenommen. Eine ist, dass wir jetzt nicht mehr um 5:30 am Morgen zum Gebet kommen, sondern erst um 6:30. Und dass wir es auch zeitlich reduziert haben. Vorher ist es so 3/4 Stunde gegangen, manchmal noch länger. Und jetzt geht es so 25 Minuten ungefähr das Morgengebet. Oder ein anderer Punkt war, wo wir eingeführt haben, dass am Montag grundsätzlich frei ist. Also, dass die einzelnen Mitbrüder das Gebet persönlich, privat beten und sie können auch spazieren, müssen nicht hier sein zum Mittagessen. So, oder können sie schon eben, können auswärts gehen, können jemanden besuchen, was auch immer. Und am 8. Uhr oben treffen wir uns dann nicht zum Nachtgebet. Wir haben einfach gemerkt, wir sind ein Wallfahrtsort und da ist so Samstag, Sonntag ist oft sehr viel los und wir haben sehr in Anspruch genommen von durch unsere Aufgabe als Verantwortliche für den Wallfahrtsort mit Gottesdienst, Beicht hören, spielt bei uns nach wie vor eine grosse Rolle, Sprechzimmer, Predigen, Gottesdienst und so weiter. Und da haben wir gemerkt, wir schaffen das einfach nicht mehr 7 Tage durch, immer am Sonntag zu oben eigentlich noch da sind, am anderen Montag morgen wieder um 5:30 da sind. Das schaffen wir einfach nicht. Wir haben das einfach müssen reduzieren in Rücksicht auf unsere Kräfte, die zur Verfügung stehen. Und so ist eigentlich das ein wichtiger Teil, dass wir schauen, unsere Aufgaben, die Kräfte, die wir haben und die Erwartungen, die an uns hergetragen werden, das so in ein Gleichgewicht zu bringen. Das ist nicht mehr ganz einfach.
Abt Peter, Sie sind ja Präsident seit 2004 vom VOS, Vereinigung der Höheren Ordensoberen der Schweiz. Was kann man sich unter dieser Verantwortlichkeit vorstellen, Abt Peter?
Ja, das ist, wenn man so will, das ist eigentlich eine Dachorganisation. Das ist so, die einzelnen Orte und Klöster, die sind autonom. Aber das ist so vorgesehen, auch vom Kirchenrecht, dass es in einem bestimmten Land die verschiedenen Orte, Kongregationen, Klöster sich in einem Dachverband, so in einem lockeren Dachverband zusammenschliessen, wo die Oberen von den Gemeinschaften, Klöster, Orten sich regelmäßig treffen. Und das gibt es auch auf der Seite der Frauen, gibt es so Vereinigungen. Und wir sind jetzt in der Phase, wo wir merken, wir müssen eigentlich die verschiedenen Unionen und Vereinigungen, die es gibt. In der Schweiz ist alles sehr kompliziert, weil es ja immer noch Deutsch und Französisch ist. Und dann bei den Orden ist es auch kompliziert. Es gibt die sogenannte apostolische Gemeinschaften, die also aktiv gegen aussen Aufgaben übernehmen. Zum Beispiel einfach Dingenbohlenschwestern oder Menzingerschwestern oder Bethlehem-Missionar. Das ist etwas anderes als zum Beispiel jetzt ein Frauenkloster, das ewige Anbetung hat, wo die Frauen wirklich im Kloster daheim sind und eigentlich nicht rausgehen. Und das ist eine ganz grosse Bandbreite von Gemeinschaften. Und das ist auch historisch bedingt. Oder? Ich habe vorhin gesagt, der heilige Benedikt hat gelebt im 16. Jahrhundert und wir beziehen uns auf ihn. Da gibt es aber andere Kongregationen, zum Beispiel die Menzinger-Schwestern oder Ingeborg-Schwestern, die sind im 19. Jahrhundert gegründet worden, also viel später. Also da auch von dem her ganz grosse Unterschied. Aber wir merken doch, dass das überall eigentlich Zahlen zurückgehen, Mitglieder zurückgehen. Ist es wichtig, dass wir uns, soweit das möglich ist, ein bisschen zusammenschliessen. Aber das ist ein ziemlich aufwendiger Prozess, auch ein Lernprozess, dass man sich nicht mehr so sehr auf das konzentriert, was uns unterscheidet, sondern eher auf das besinnt, was haben wir gemeinsam. Ob jetzt ein Jesuitisch oder Dominikaner oder Benediktiner oder Kapuziner oder was auch immer, nicht so sehr unterscheidende, was man vielleicht allzu lang sehr betont hat, sondern mehr sich fragt, was haben wir gemeinsam? Was ist das von der Ordensberufung gemeinsam? Ob man jetzt so lebt oder da Akzent setzt oder anders macht, aber was haben wir gemeinsam? Weil wir merken, dass wir auch zahlenmässig zurückgehen und quasi die Klöster ein bisschen am Verschwinden sind, ist es umso wichtiger, dass wir überhaupt noch wahrgenommen werden können. Und zwar nicht nur mit der Öffentlichkeit, sondern auch in der Kirche. Wir haben so eine Tendenz, dass auch in der Kirche, in der Schweiz, eigentlich die Ordensgemeinschaften immer weniger überhaupt noch wahrgenommen werden. Höchstens, wenn man sie brauchen kann, um Löcher zu stopfen. Oder wenn man irgendwo noch jemanden braucht, dann schaut man, ist noch irgendwo ein Pater rum, der vielleicht den Gottesdienst übernehmen oder so. Aber dass man wirklich eine eigene Berufung hat, auch eine eigene Sendung, einen eigenen Auftrag in der Kirche, für die Kirche, aber auch für die Gesellschaft und in der Welt insgesamt, das geht ein bisschen vergessen. Und umso wichtiger ist, dass wir gemeinsam auftreten und wir sind jetzt in dieser Phase, wo wir versuchen, uns sagen wir so, in der gemeinsamen Dachorganisation zu finden.
Danke, Abt Peter. Sie haben erwähnt, dass man so die gemeinsame oder Gemeinsamkeiten zwischen den Klöstern stärken und auch zusammenbringen und näher zusammenrücken. Aber nichtsdestotrotz sind ihr Benediktiner. Wie würden Sie die Spiritualität von euch umschreiben?
Also für mich ist der Bezug zur Regel vom heiligen Benedikt. Der heilige Benedikt hat im 16. Jahrhundert gelebt. Und hat eigentlich angefangen als Einsiedler, hat nie im Traum daran gedacht, ein Kloster zu gründen, sondern hat eigentlich nur wollen, sein Leben ganz auf Gott ausrichten. Und hat sich für das zurückgezogen in eine Höhle, in der Nähe von Rom, in Subiaco, und hat dort mehrere Jahre als Einsiedler gelebt. Und durch allerlei Umstände ist dann er eigentlich bekannt worden. Es sind andere gekommen, die ihn gefragt haben, sie möchten mit ihm das Leben teilen und ob er ihnen wird helfen auf dem Weg zu Gott. Und so ist er eigentlich mehr ungewollt zur Gründung von Klöstern. Und das ist damals im 5., 6., 7. Jahrhundert an vielen Orten so passiert. Es hat auch sehr viele Klosterregeln gegeben. Und eine Klosterregel von Benedikt ist eigentlich die sich im Laufe der Jahrhunderte erhalten hat. Und für mich ein ganz wichtiges Element sind so das gemeinsame Gebet Und was für mich eigentlich auch sehr wichtig ist, dass nicht irgendein Gebet, sondern wir beten Psalmen. Also das Psalmengebet ist für mich etwas ganz Zentrales. Das ist eigentlich ein Gebet von der Kirche, und es ist nicht nur ein Gebet von der Kirche, sondern ein Gebet auch vom Volk Israel, es ist auch das jüdische Gebet. Und das ist für mich etwas sehr schön, etwas eigentlich im Laufe der Jahrzehnte, wo ich jetzt im Kloster bin, immer wichtiger geworden, das regelmäßige Eintauchen in das Gebet von den Psalmen. Ich nenne es Psalmendusche. Man steht immer wieder in das Gebet rein. Und eigentlich völlig unabhängig von meinem momentanen Empfinden, wie es mir im Moment gerade geht. Sondern ich kann einfach einen Moment Pause machen und jetzt in die andere Welt vom Gebet und von den Psalmen eintreten. Und ich finde, das ist ein wunderbares Geschenk, dass das überhaupt möglich ist. Dass man sich immer wieder ein bisschen aus dem Alltag kann lösen und sich öffnen und Zugang finden für die Welt Gottes, die uns in den Psalmen entgegenkommt, wo auch die Welt der Menschen ist. Also in den Psalmen findet man alles. Es geht sehr, sehr menschlich zu und her in den Psalmen. Das ist das eine. Was für mich auch ganz wichtig ist, so im Tagesablauf, ist das gemeinsame Essen, also die gemeinsame Mahlzeit. Und ich merke, das ist etwas, was heute sehr speziell ist, weil an vielen Orten könnte man das gar nicht. Also, der meiste Eindruck, die Leute essen den ganzen Tag, also wenn sie irgendein Kiosk vorbeihaben, wird irgendetwas gekauft und sich Mund gestopft und so. Und die gemeinsame Mahlzeit, die verhelfen uns in der Disziplin, auch im Essen. Und wir tun das gemeinsam machen, eine gewisse Ordnung. Und das ist für die Bewegung auch ganz wichtig, also das gemeinsame Essen, das ist wirklich, wo die Gemeinschaft sich selber erfahrt. Und dann gibt es noch andere Punkte, wo für mich jetzt eben, ich habe es gesagt, die Sorge für die Alten und für die Kranken. Das ist etwas ganz Wichtiges, das dringend gegen aussen wird, das nicht sichtbar. Aber für uns ist das etwas Wichtiges und ich denke, das ist auch eine sehr wichtige Aufgabe, der Dienst an den Kranken, an den Alten. Und ich finde, da entsteht auch Kirche, das ist für die Kirche etwas ganz Wichtiges, auch wenn das jetzt in der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen wird. Das ist auch ein paar Punkte, wo ich sage, das ist für mich heute, das ist vielleicht vor 20, 30 Jahren, das ist vielleicht anders, aber heute ist für mich das wichtige Teil von der benediktinischen Spiritualität. Was für uns auch immer ganz wichtig ist, das ist, dass wir Gäste aufnehmen. Wir haben eigentlich ständig Gäste da, das sind Einzelpersonen, das sind aber auch Gruppen, die kommen. Und das ist nicht einfach etwas Zusätzliches, sondern das gehört dazu, das hat auch der Heilige Benedikt in der Regel ausdrücklich festgehalten, wo er sagt, jeder, der kommt, soll aufgenommen werden, so wie Christus. Also, dass man im Gast nicht nur jemanden sieht, der jetzt einfach schnell kommt und es geht, sondern quasi der Heiland kommt im Gast zu uns. Das ist ein ganz wichtiger Teil, nicht nur bei den Benediktinern, sondern überhaupt im Mönchtum, dass man Gastfreundschaft ganz, ganz gross schreibt.
Danke, Abt Peter. Ich würde gerne weitere, also kurze Musikpause machen mit einer weiteren Choralschola Magnificat Antiphon.
Danke.
Ja, wir sind heute im Gespräch mit dem Abt Peter vom Marienstein. Abt Peter, jetzt sind wir gespannt auf Ihre Berufungsgeschichte. Und ich würde Ihnen einfach das Wort übergeben, Abt Peter.
Ja, das ist so eine Sache mit der Prüfungsgeschichte. Normalerweise frage ich die Leute, es kommt immer wieder vor, wieso man ins Kloster ist. Und das ist natürlich heute, ich bin jetzt 65 Jahre alt, das liegt ja viel, das liegt ja lang zurück. Über 40 Jahre zurück. Also ich bin 1974 eingetreten. Und ich merke, dass der Rückblick auf die 40 Jahre sich auch verändert. Also ich kann heute eigentlich nicht mehr ganz genau sagen, wie ist das damals, sondern ich sage es eigentlich aus der Perspektive von jetzt. Was ich weiss, es war ein Suchprozess gewesen. Und dann ein Suchprozess, wo ich dann gemerkt habe, irgendwann ist es so weit, wo ich mich muss entscheiden muss. Also man kann nicht immer nur suchen, man soll entscheiden. Und das ist für mich auch, das ist für 2-3 Jahre gedauert. Ich habe eigentlich dann, wo ich gesehen habe, ich wollte mich entscheiden, ist mir eigentlich klar gewesen. Ich habe dann lange gezögert, wohin ich wollte gehen, sondern für mich war es Mariastein gewesen. Ich habe dann sogar eine Fußwallfahrt gemacht von Solothurn auf Mariastein. Das war 14 Stunden Marschzeit gewesen. Und ich habe dann auch gefragt, was ich machen müsste, dass ich Mönch werden könnte. Und mir zur Antwort gegeben, allein ist ein paar Tage gekommen, das anschauen und mit der Mönchsgemeinschaft, mit den Mönchen dort leben. Bin ich dann gegangen, ein paar Tage, und dann habe ich mich entschlossen, von ja, doch. Ich musste dann noch einen Weg machen im Oktober, November 1974. Und dann eine Woche später bin ich auf Mariastein und gleich darauf habe ich das Noviziat angefangen. Und habe gemeint, das war vielleicht auch eine Sache, die ich lernen musste. Ich habe gemeint, so, jetzt bin ich angekommen, jetzt habe ich meine Berufung eigentlich erkannt und das, da bin ich jetzt. Und musste lernen, dass eigentlich die Berufung eigentlich dann angefangen hat. Also es ist nicht so, dass dann ist man angekommen und dann ist die Sache erledigt, sondern es ist ja erst ein Anfang. Und was daraus wird, das zeigt sich dann. Und ich habe mir ein paar Mal gedacht und das auch schon gesagt, wenn Leute jemanden fragen, es ist keine Kunst, ins Kloster zu gehen, was viel mehr Kunst und viel anspruchsvoller ist, dass man im Kloster bleibt. Und das ist das, was ich mich immer wieder fragen, wieso bin ich eigentlich da? Wieso bleibe ich eigentlich da? Und das ist für mich eigentlich jetzt heute, sieht das anders aus als vor 10 oder vor 20 oder vor 30 Jahren. Und das finde ich auch spannend, dass eine Berufung, auch wenn man immer sich muss entscheiden, eigentlich weitergeht und sich weiterentwickelt und dass ich auch merke, ich bin auch verantwortlich für meine Berufung. Ich kann einfach sagen, der Herrgott hat mich jetzt gerufen und jetzt soll er schauen. Und was aus meiner Berufung wird, das liegt zu einem grossen Teil auch an mir selber. Also ich glaube, eine Berufung kann im Laufe der Jahre sich entwickeln, entfalten und fruchtbar werden. Und auch auf der anderen Seite, und das ist vielleicht eine traurige Realität, eine Berufung kann verkümmern. Wenn man sich zu wenig gepflegt hat oder was auch immer. Also es ist sehr, wie soll ich sagen, eine subtile Sache, was eine Berufung ist. Und ich habe ja nicht Garantie, definitive Garantie habe ich nicht, dass jetzt es wirklich absolut richtig ist, was ich gemacht habe. Das finde ich mit dem jüngsten Gericht. Aber eigentlich entscheide ich immer, ist das jetzt meine Berufung? Wobei im Kloster ist es interessant. Man kann nicht einfach sagen, ich bin jetzt berufen, ins Kloster zu gehen und gehe jetzt. Sondern sie auch die Mönche, die Nonnen, die schon dort sind, die entscheiden eigentlich, wollen wir das oder wollen wir das nicht. Und wir sind jetzt gerade in der glücklichen Lage, wir haben gerade vor ein paar Tagen ein Klosterkapitel gehabt. Das ist, wenn alle Mönche zusammenkommen. Und dann haben wir darüber entschieden, wollen wir jetzt Mann, der möchte Mönch werden, wollen wir den zulassen zur feierlichen Profess? Dann wird abgestimmt. Also man kann einfach gehen und sagen, ich habe jetzt recht, ich habe eine Berufung, sondern im Grunde noch jeder andere darüber entscheiden. Also es ist sehr subtile Sache mit der Berufung. Das ist. Und es ist der Wert, dass man sehr, sehr intensiv über das reflektiert. Was ist eigentlich eine Berufung?
Danke, Abt Peter. Abt Peter, Sie haben erwähnt, dass eine Berufung auch verkümmern kann. Sie haben jetzt lange Erfahrung und ja, in dem Sinn könnten Sie uns sicher ein paar Tipps abgeben. Was kann man machen, dass die Berufung nicht verkümmern? Jetzt würde ich aber gerne einen Anruf entgegennehmen, bevor Sie auf die Frage eintreten tun. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Also ich werde jetzt nur schnell noch eine Mitteilung durchgeben. Wir waren gestern in Maria Stein zur Heiligen Messe. Das haben wir jeden Monat. Am 2. haben wir den Rosenkranz, um 2:30 hat der Pater Augustin mit uns eine Messe. In der 7 Schmerzenkapelle muss man es also nicht ganz holen. Es wäre gut, dazu zu laufen. Und das wollte ich jetzt einfach noch durchgeben, dass die Möglichkeit besteht, die das jetzt hören, dass die auch noch einen Masenplatz hätten, wir noch genug in dieser Kapelle. Und wir sind also sehr froh, dass wir Maria Stein, die Patres haben, weil wir haben keine Fahrer bei uns in der Pfarrei. Und am 8. Dezember hat der Pater Leonhard bei uns zu oben die Messe gehabt. Und das schätzen wir immer sehr, wenn wir wieder einen Pfarrer oder einen Pater haben, der uns die Heilige Messe zelebriert. Das wollte ich sagen und vielen herzlichen Dank dem Pater Abt von Suri. Ich wünsche ihm alles Gute und einen schönen Tag.
Danke vielmals, schönen Tag. Reichen Gottes Segen, danke. Ja, das war ein schönes Kompliment. Abt Peter, jetzt würde ich Ihnen ein Wort übergeben in Bezug auf die Verkümmerung von der Berufung. Was würden Sie empfehlen? Jetzt komme ich schon wieder einen Anruf über. Darf ich Sie nehmen?
Ja, natürlich.
Gut. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Also, ich kann Ihnen sagen, ich telefoniere aus Roro und weiss, dass seine Mama von hier Roro ist. Und ich kann Ihnen sagen, ich will danken für alles, was er jetzt da gesehen hat, das tut mir sehr gut. Ich gehe euch helfen in der Kirche, die Burgkirche putzen. Und ich werde ganz sicher aus Frieden einmal auf das Maria stechen. Und will dich vergelt's Gott sagen für alles. Also, alles Gute.
Danke vielmals und einen gesegneten Tag wünsche ich Ihnen.
Danke,
Danke vielmals, guten Tag. Ja, ein weiteres Kompliment haben Sie bekommen, Abt Peter. Wollen wir es noch mal probieren mit der Frage?
Ja, nein, ich will doch. Es hat mich doch sehr berührt, von Aaron einen Anruf zu bekommen. Weil, also, es ist tatsächlich so, meine Mutter ist von Aaron. Und es hat mich sehr berührt, dass jemand dort mitgelost hat und von der Burgkirche erzählt. Und wo die Kirche da auch zu putzen. Weil auch als Pfarrer habe ich Erfahrung gemacht, dass es viel, viel Leute braucht, die in der Kirche Dienst übernehmen und auch gerade auch Sorge haben zur Kirche. Als Sakristanin oder beim Putz oder was auch immer, damit die Leute gerne in die Kirche hineinkommen. Auch als Gebäude, das merken wir auch in Maria Stein, wir haben eine sehr schöne Kirche. Und wie einfach Leute auch gerade am Sonntagnachmittag gerne in die Kirche kommen und einfach ein bisschen rumlaufen und die Atmosphäre aufnehmen und so weiter. Aber eben zu eurer Frage jetzt noch wegen der Berufung. Das ist ja, wie soll ich sagen, ich weiß ja für mich auch nicht, meine Berufung ist noch nicht abgeschlossen. Erst wenn ich einmal im Sarg gelegt, kann ich sagen, jetzt ist es soweit. Was für mich wichtig ist, dass zur Berufung, ich denke, das ist in vielen Situationen jetzt so, nicht nur im Kloster, gehört auch dazu, dass man bereit ist zu kämpfen, also der Kampf. Jetzt, das Leben ist nicht immer einfach und es braucht auch so eine gewisse Bereitschaft zum Kämpfen und zum Ringen. Und für mich ist das Bild vom Jakob, vom Patriarch Jakob am Jabok, immer wieder sehr eindrücklich, wenn er die ganze Nacht lang mit einem Unbekannten kämpft und ringt. Und es ist ja die Nacht. Und das ist ein sehr eindrückliches Bild für das, was auch eben Berufung ist. Und am Schluss kommt dann eigentlich die Zusage über einen neuen Namen. Und Das ist für mich wirklich ein wichtiger Teil von der Berufung, die Bereitschaft auch zum Kämpfen. Also, dass jemand bereit ist, für seine Berufung auch zu kämpfen. Zum Beispiel bei Beziehungen in Ehen, so, manchmal denken die Leute, sollte vielleicht ein bisschen mehr bereit sein, um eine Beziehung auch zu kämpfen, damit sie erhalten bleibt. Bei den ersten Schwierigkeiten geht es fremd bis Korn werfen. Also, eine gewisse Ausdauer auch und ja.
Also ich verstehe unter Kämpfen, dass man eine bestimmte Ausdauer muss haben und einfach durchheben muss.
Ja, oder auch sich sehr bewusst ist über seine eigenen Schwächen. Und auch sich bewusst bleibt, dass ich brauche auch als Mensch, brauche ich gewisse Energien. Und die Energie muss ich erneuern. Ich muss wissen, wo kann ich auftanken, wie kann ich auftanken, was tut mir auch gut. Das tut mir auch noch wichtig. Ich sehe, ich habe meine Grenzen. Und ich muss ziemlich sorgfältig darauf achten, dass ich die Grenzen respektiere. Und dass ich wirklich immer wieder kann, meine auch geistlichen, aber auch körperlichen, seelischen, emotionalen Kräfte kann erneuern, kann auftanken. Das ist mir schon wichtig. Und dann könnte man, meine gewisse Sachen sind dann irgendwie selbstverständlich. Die Kirche bietet ja das auch an, also dass man wirklich auch das Gebet pflegt. Und da gibt es ja sehr viel Hilfe auch. Und dass Sakramente eigentlich auch praktiziert werden. Sei das jetzt Beicht, wie das auch immer geschieht. Oder eine geistliche Begleitung. Oder das kann auch ein Coaching sein unter Umständen. Die Eucharistie mitfeiern. Und so weiter. Es ist auch dann auch Hilfen, die wichtig sind, oder eben auch eine gewisse Disziplin. Also, ich sage, wenn sie auch im Sprechzimmer eben erzählen, die Leute sagen, füllt eigentlich an, mit eurem Essen eine gewisse Disziplin herzubringen. Sonst, wenn das nicht hat, wenn nicht im Essen und auch im Umgang mit der Sexualität eine gewisse Disziplin herbringen, dann könnt ihr alles andere vergessen. Die ganz elementaren Sachen, die zuerst müssen einigermaßen in Ordnung sein. Das gehört auch zur Prüfung.
Danke ab, Peter.
Ja, bitte.
Wir sind langsam am Ende vom Interview mit Ihnen, Abt Peter, aber vielleicht abschliessend möchten Sie noch ein Abschlusswort uns mit auf den Weg geben.
Also ich bin jetzt wieder gefreut, sind wir so die letzten Tage vom Advent. Jetzt ist 17. Dezember, das ist bei uns in der Kirche und im Gebet eine spezielle Zeit, die letzten Tage bis zum 23. Und die hat vorhin das schön eingespielt gehabt, die Magnificat-Antiphon O Emmanuel, und ich hört ja auf Veni Domine, also das immer das Komm, o Herr. Und das ist mir etwas vom Wichtigsten, dass man die ganz persönliche Sehnsucht nach Gott und nach die Sehnsucht nach dem Heiland wirklich in uns fühlen, dass wir das auch können ausdrücken können. Und gerade die schöne O-Antiphon jetzt am Schluss vom Advent, finde ich, ist eine grosse Hilfe, dass wir die Sehnsucht in uns können wecken und erhalten und pflegen. Und weil ich darüber überzeugt, dass die Sehnsucht, die wird eigentlich erfüllt. Aber das ist die Hoffnung, die uns trägt.
Danke für die abfändlichen Gedanken, Abt Peter. So abschliessend würden Sie uns den Segen geben, Abt Peter?
Ja, das mache ich gern. Also, dann sage ich auf Fürbitte von der Mutter Gottes, und ich würde jetzt ganz speziell sagen, auf unserer lieben Frau im Stein, wo wir Maria Stein übrigens auch anrufen als Mutter vom Trost, also auf Fürbitte von der Gottesmutter Maria und von allen Heiligen, mögen euch, die Hörerinnen und Hörer, von dieser Sendung Gott segne, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Danke vielmals, Abt Peter. So wünsche ich Ihnen einen gesegneten Tag und auch eine schöne gesegnete Weihnachtszeit. Und
merci.
Mögen Sie auch weiter in Ihrem Amt gestärkt werden, auf Fürsprache von der Mutter Gottes bei unserem Herrn und auch vom Herrn selber, dass sie ja diesen Herausforderungen, die sicher gross sind, auch standhalten können. Herzlichen Dank an Peter.
Es gern geschehen. Und euch einen guten Tag.
Danke Ihnen auch. Ade, ab Peter.
Adieu.